Ja, und ich darf zunächst die Kinder nach vorne bitten. Ich möchte euch gerne eine Kindergeschichte erzählen. Guckt mal, das Mädchen da, das steht da am... Die haben ein Bild hier. Ich habe das, das habe ich für euch, damit ihr auch mal was sehen könnt. Genau, auf dem Computer siehst du das auch. Der Simon ist voll im Blick hier. Okay, guck mal, dieses Mädchen, ne? Das ist Annette. Und die steht vor einem Kalender. Und da streicht sie immer irgendeinen Tag ab. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ihre Eltern auf Dienstreise sind. Schon über eine Woche sind sie weg. Und die Zeit geht überhaupt nicht vorbei. Kennt ihr das, wenn Mama und Papa lange weg sind? Nee, das ist schön, dass du das noch nicht kennst. Aber manchmal ist das so, dass nur der Papa weg ist oder nur die Mama. Manchmal sind auch beide weg. Und dann seid ihr vielleicht bei Oma oder Opa oder bei guten Freunden, bei Geschwistern, Tante, Onkel. Aber man wartet doch, dass Mama und Papa mal wiederkommen, oder?
Ja.
Genau. Und da kommt die Oma ins Zimmer und sagt, komm, lass uns was spielen, dann geht die Zeit auch schneller. Okay, die beiden spielen was und die Zeit geht tatsächlich schneller vorbei. Und so ist das auch. Endlich ist der ersehnte Tag da. Annette hat ihr letztes Kreuz im Kalender gemacht und früh am Morgen fährt sie mit ihren Großeltern zum Flughafen. Sie muss natürlich ein bisschen warten, bis die Zollabfertigung vorbei ist. Das dauert immer so eine Weile, aber dann sieht sie, guck mal, da sind sie, da kommen sie. Und schon stürmt sie los. Die Eltern legen das Gepäck ab, breiten lachend die Arme aus. Aber was passiert denn jetzt? Schaut mal hier. Annette saust durch die Beine ihres Vaters durch und stürzt sich auf das Geschenk. Nein, das stimmt nicht. Die Geschichte geht anders aus. Aber so wie Annette mit ihren Eltern hier umgehen würde, so gehen viele Menschen mit Gott um. Sie wollen keine Zeit mit Gott verbringen, wollen nichts von ihm hören, sondern nur etwas von ihm haben. Aber jetzt erzähle ich die Geschichte, wie sie wirklich zu Ende geht. Mama, Papa, da seid ihr ja endlich. Springt dem Papa in die Arme, sie lachen und erzählen alle durcheinander. Als sie zu Hause angekommen sind, freuen sich die Eltern um das tolle, wunderbare, bunte Willkommenspaket, was Annette für sie vorbereitet hat. Und sie packt natürlich auch die Geschenke aus, die die Eltern mitgebracht haben. Okay, ihr Lieben, Wiedersehen macht Freude und wir sehen uns hier auch wieder, spätestens beim nächsten Mal, okay? Vor langer, langer Zeit lebte ein geschäftiger und wichtiger Mann. Er arbeitete jeden Tag 12 bis 14 Stunden, meistens auch am Wochenende. Er hatte einen Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Er engagierte sich in Organisationen und in Gremien. Er knüpfte immer ganz viele Kontakte. Beim Autofahren hörte er Hörbücher darüber, wie man im Wirtschaftsleben mit den Haien schwimmt. Er lauschte auch Lektionen über das Thema Führen wie Genghis Khan auf ganz speziellen CDs mit doppelter Geschwindigkeit, damit er das alles noch schneller hören konnte. Selbst wenn er nicht arbeitete, dachte er meistens an die Arbeit, sondern sodass für ihn nicht nur der Beruf wichtig war, sondern der Beruf auch irgendwo zur Besessenheit geworden war. Er war so begeistert von der 40-Stunden-Woche, dass er sie zweimal in der Woche absolvierte. Seine Frau versuchte, ihn zu bremsen, ihn zu erinnern, dass es auch noch eine Familie gibt. Er war sich bewusst, dass sie sich nicht mehr so nahe standen wie früher. Er hatte diese Entfremdung nicht gewollt. Aber sie schien immer nur seine Zeit haben zu wollen. Und die konnte er ihr nicht geben. Die hatte er schon der Arbeit gegeben. Er ahnte, dass die Kinder heranwuchsen, ohne dass er das mitbekam. Manchmal beklagten sich die Kinder auch darüber, dass er ihnen nichts vorlas, dass er nicht mit ihnen tobte, dass er nicht mit ihnen zu Mittag aß. Aber mit der Zeit hörten die Klagen auf, weil sie aufgehört hatten zu hoffen, weil sie aufgehört hatten zu erwarten, dass er sich jemals ändern würde. In einem halben Jahr werde ich mehr Zeit für sie haben, sagte er sich zu sich selbst. Dann hat sich die Lage hier etwas beruhigt. Obwohl er sehr klug war, schien er nicht zu bemerken, dass sich die Lage niemals beruhigen würde. Außerdem tue ich doch alles nur für sie. Das redete er sich ein, wenn er ein schlechtes Gewissen hatte. Das stimmte natürlich nicht, er würde das auch tun, wenn er keine Familie hätte. Dann würde er genauso leben. Er lebte so, obwohl sie ihn anflehnten, es nicht so zu tun. Aber weil sie nicht von zu Hause auszogen, um in einem Schuppen zu leben, sondern in seinem Haus wohnte, das er bezahlt hatte, das Essen aßen, die Kleidung trugen und die Videospiele spielten, die er bezahlte, blieben sie. Ich tue alles nur für sie, sagte er sich immer wieder. Und niemand kannte ihn gut genug oder liebte ihn gut genug, um ihm die Wahrheit zu sagen. Er wusste auch, dass er nicht gerade auf seine Gesundheit achtete. Sein Arzt hatte ihm mitgeteilt, dass es einige sehr ernsthafte Warnsignale gab. Erhöhter Blutdruck, zu hoher Cholesterinwert, dass er weniger Süßes, weniger Fleisch essen sollte und mehr Sport treiben müsste. Also ging er nicht mehr zum Arzt. Wenn sich die Lage beruhigt hat, dann habe ich noch genug Zeit dafür, sagte er sich immer wieder zu sich selbst. Er merkte irgendwann, dass sein Leben aus den Fugen geriet. Seine Frau drängte ihn immer wieder, mit in den Gottesdienst zu gehen. In ihrer Straße gab es eine Gemeinde, sprich um die Ecke. Er wollte ja gehen, aber der Samstag war der einzige Tag, an dem er sich hängen lassen konnte. Außerdem kann man auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen, sagte er sich. Wenn sich die Lage beruhigt hat, habe ich noch genug Zeit dafür. Eines Tages kam sein Geschäftsführer zu ihm. Sie werden es nicht glauben, sagte er. Die Nachfrage hat sich so rasant entwickelt, dass wir mit der Produktion nicht mehr hinterherkommen. Das ist ein Wunder. Wir sind auf eine echte Goldader gestoßen. Wenn wir jetzt mithalten können, haben wir für immer ausgesorgt. Aber dazu brauchen wir einige Veränderungen. Sie glauben gar nicht, wie groß unsere Lagerprobleme sind. Die Bestellungen kommen so schnell herein, dass wir mit den Lieferungen, mit den Auslieferungen gar nicht hinterherkommen. Unsere Computerprogramme sind hoffnungslos veraltet. Wenn wir die ganze Firma nicht von Grund auf erneuern, gibt es eine Katastrophe. Dadurch zuckte ihn ein Gedanke. Er würde seine Firma technisch revolutionieren. Alle sollten ratlos sein. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, für jeden erreichbar. Mit Freisprechanlagen. Jeder bekam ein Handy und ein Faxgerät für zu Hause. Er dachte sich ein neues Firmenmotto aus. Dafür leben wir. Er ließ es überall abdrucken, sodass es jeder sehen konnte. Das war die Chance seines Lebens. Jetzt war er für die ganze Welt erreichbar. Außer für diejenigen, die ihn am meisten brauchten. Die er am meisten brauchte. Seine Frau, seine Kinder, er selbst, seine Freunde, sein Gott. An jedem Abend sagt er zu seiner Frau, ist dir klar, was das bedeutet? Wir können uns entspannen. Unsere Zukunft ist gesichert. Wir haben ausgesorgt. Ich kenne den Markt, ich habe alles gecheckt. Jede Eventualität eingeplant. Das ist unsere finanzielle Absicherung. Jetzt können wir endlich die Reisen machen, die du dir immer gewünscht hast. Das hatte seine Frau schon oft gehört. Sie hatte gelernt, sich nicht darauf zu verlassen. Um 23 Uhr ging sie ins Bett, alleine, wie immer. Er war gerade dabei, die ganze Welt ein für alle Mal neu zu ordnen. Aber es entging ihm ein mikroskopisches kleines Detail. Eine Arterie, die einmal so elastisch wie ein frischer Grashalm gewesen war. Die war jetzt trocken wie Zement. Die Blutkörperchen konnten sich kaum noch hindurchquetschen. Während er dabei war, Pläne zu schmieden, wichtige Memos zu schreiben, besorgt seine Aktenmappe zu durchblättern und geschickt an den Vorstand vorbeizuarbeiten, kamen jeden Tag ein paar Fettablagerung und andere Blockaden hinzu. Jede Zigarette, jedes Gramm Fett, jedes zornige Wort, jede wütende Autofahrt, jede sorgenvolle Gedanken trugen einen Teil dazu bei, dass diese Arterie nicht mehr so durchblutet wurde. Leise, wirkungsvoll, unaufhaltsam arbeitete sein Körper daran, ihn kaltzustellen. Über ein halbes Jahrhundert hatte sein Herz jeden Tag mehrmals geschlagen. Mit jedem Schlag gingen 70 Milliliter Blut in die Arterien, 700 Liter am Tag, 100.000 Schläge in 24 Stunden. Ohne dass er dafür etwas schreiben musste, ohne dass er ein Mitarbeitergespräch führen musste. Jetzt setzt es aus. Erst einmal, dann noch einmal und auch noch zum dritten Mal. Er schnappte nach Luft, griff sich an die Brust und plötzlich wurde ihm klar, obwohl er in allen Organisationsdiagrammen ganz, ganz weit oben stand, hatte er keine Kontrolle über seinen eigenen Herzschlag. Dumme Sache. Alle Angestellten auf der ganzen Welt von ihm gehorchten ihm, aber ein paar hundert Gramm widerspenstige Muskeln zwangen ihn in die Knie. Seine Frau wachte um 3 Uhr nachts auf und merkte, dass er immer noch nicht bei ihr lag. Sie ging nach unten, um ihn zu überreden, ins Bett zu kommen und sah, dass er immer noch vor dem Computer saß, den Kopf auf den Schreibtisch gelegt. Sie lächelte. Dabei dachte sie, ich bin immer noch mit einem kleinen Kind verheiratet. Er schläft lieber vor dem Rechner ein, als ins Bett zu kommen. Sie schüttelte ihn sanft an der Schulter, um ihn aufzuwecken, aber er reagierte nicht. Und seine Haut fühlte sich erschreckend kalt an. Panik erfasste sie. Sie rief die Notrufnummer an, ein ungutes Gefühl. Die Sanitäter kamen und teilten ihr mit, dass ihr Mann einen sehr schweren Herzinfarkt hatte und schon einige Stunden tot war. In der Wirtschaftswelt war sein Tod ein wichtiges Ereignis. Sein Nachruf wurde in den bekanntesten Wirtschaftsmagazinen abgedruckt. Schade, dass er tot war. Was sie über ihn schrieben, es hätte ihm gefallen. Dann kam die Trauerfeier. Er war so bekannt, dass die ganze Stadt kam. In langen Schlangen kamen die Menschen langsam an seinen Sarg vorüber und sagten dumme Sachen, die man eben bei einer Beerdigung immer wieder sagt. Er sieht so friedlich aus. Sie stellten die dummen Fragen, die man immer stellt, wenn reiche Menschen sterben. Wie viel wird er wohl hinterlassen haben? Alles. Jeder hinterlässt immer alles. Du kannst nichts mitnehmen. Die Menschen hielten Lobreden auf ihn. Sie sprachen von seinen Errungenschaften, denn alle wussten etwas über ihn, aber keiner kannte ihn wirklich. Er war eine führende Unternehmenspersönlichkeit, meinte jemand. Er hat die Technik, er hat den Versand revolutioniert. Er hatte seine Prinzipien. Er hat niemals das Finanzamt, die Buchprüfer oder seine Frau betrogen. Ein anderer Bewunderer sagte, er war eine Säule unserer Gesellschaft. Er kannte jeden, er hatte viele Kontakte. Sie gaben ein Marmordenkmal für ihn in Auftrag. Darauf schrieben sie inspirierende Worte wie Visionär, Innovator, Führungspersönlichkeit, Unternehmergeist. Ganz oben schrieben sie sein Lieblingswort, das Wort, mit dem er sich mit Haut und Haaren verschrieben hatte, Erfolg. Sie begruben ihn, setzten den Gedenkstein und gingen wieder nach Hause. Als es dunkel war und niemand da war, der sehen konnte, was vor sich ging, kam der Engel Gottes auf den Friedhof. Ungesehen und ungehört ging der Engel zu diesem wunderschönen Gedenkstein und er schrieb mit dem Wort ein einziges Wort, mit dem Finger ein einziges Wort auf diesen Stein, mit dem Gott das Leben dieses wohlhabenden, geschäftigen, angesehen, erfolgreichen Mannes beschrieb. Narr. Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Lukas 12, Vers 20. Ihr habt die Geschichte mit Sicherheit erkannt. Diese Geschichte hat Jesus vor circa 2000 Jahren erzählt. Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und all meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt hast du für viele Jahre ausgesorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust, genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Jesus stellt eine ganz klare Diagnose. Er sagt nicht, dass der Mann böse war, dass er schlecht war. Er nennt ihn schlicht und einfach einen Narren. Warum gebraucht Jesus so ein hartes Wort? Der Mann hatte seine Frau und seine Kinder nicht absichtlich vernachlässigt. Es war ihm nicht darum gegangen, so gierig oder selbstständig wie möglich zu werden. Er hatte auch nicht beschlossen, Gott abzulehnen oder jedes Mitleid mit den Armen im Keim zu ersticken. Er hatte nur immer etwas anderes zu tun gehabt. Er war zu beschäftigt gewesen. Er hatte sein Leben den falschen Dingen verschrieben. Wenn wir die Prioritäten einmal der Reihe nach aufzählen, könnten sie folgendermaßen aussehen. Eine große Ernte einbringen, größere Scheunen bauen, finanzielle Sicherheit schaffen, essen, trinken, sich vergnügen, daran zu denken, nie zu sterben. Der letzte Punkt ist natürlich schwierig. Früher oder später sterben wir alle. Und wem gehören dann die Dinge, die wir dann angehäuft haben? Was passiert mit unserem Besitz? Auch der König Salomo, der weiseste Mensch, hatte diese Erkenntnis. Auch der ganze Ertrag meiner Mühe war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einem anderen überlassen, der nach mir kommt. Als Jesus diese Geschichte erzählt, fasst er die Kernaussage in einen einzigen Satz zusammen, damit jeder die Kernaussage versteht. So steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Das Ziel des Lebens, so Jesus, erschreckend einfach: Reich sein vor Gott. Reich sein vor Gott heißt, eine gesunde Beziehung zu Gott zu haben. Reich sein vor Gott heißt, die Menschen, die um uns herum sind, zu lieben und zu schätzen. Reich sein vor Gott heißt, die eigenen Gaben und Leidenschaften zu entdecken und dazu beizutragen, die Welt zu verbessern. Reich sein vor Gott heißt, mit dem eigenen Besitz großzügig umzugehen. Reich sein vor Gott heißt, das Vergängliche in den Dienst des Ewigen zu stellen. Jesus hat das alles in zwei zentralen Geboten zusammengefasst, in denen es beide im Grunde um ein einziges Wort geht. Liebe. Matthäus 22 heißt es, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Anhand von drei Fragen möchte ich auf diesen Bibeltext eingehen. Die erste Frage lautet, wo bist du? Die zweite, wo ist dein Bruder? Die dritte, wo kommst du her und wo willst du hin? Vielleicht kennen wir diese Fragen. Die eine haben wir auf jeden Fall heute Morgen im Bibelgespräch besprochen. Wo bist du? Fragt Gott, nachdem Adam und Eva gesündigt haben und sich versteckt haben. Wo bist du? Er öffnet ihnen die Tür, um aus ihrem Versteck herauszukommen, nachdem sie Angst haben. Gott sucht uns. Er sucht uns auch dann, wenn wir gesündigt haben. Er geht uns nach und er wartet unsere Antwort ab. Wie antwortest du? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deinem ganzen Verstand. Reich sein vor Gott fängt damit an, dass wir Gott das geben, was er sich am meisten wünscht. Und was er sich am meisten wünscht, das bist du selbst. Dein Herz und deine Hingabe. Gott hat sich auch selbst gegeben, durch Jesus Christus. Wir können Gott unsere ganze Zeit, unser ganzes Geld, unsere ganze Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Aber am meisten wünscht er sich, dass wir uns selbst zur Verfügung stellen. Wenn wir die Bibel so lesen, fällt immer wieder auf, dass es eigentlich nur um eine einzige Sache geht. Es geht um die Sehnsucht Gottes, mit uns Menschen zusammenzuleben, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er hat uns geschaffen, damit er mit uns zusammen ist. Im Paradies, im Garten Eden, ging er mit den Menschen, den er geschaffen hatte, spazieren. Einfach nur, um bei ihm zu sein. Nach dem Sündenfall kam es zur Trennung von Gott. Und es scheint so, als ob Gott von diesem Moment an regelrecht von seinem Verlangen getrieben wird, bei uns Menschen zu sein. Es ist so, als Gott immer wieder fragt, ich möchte den Tag mit dir verbringen. Hast du Zeit für mich? Wie antwortest du? Ich kann mich nicht durch einen einzigen Willensakt dazu bringen, Gott mehr zu lieben. Ich kann mich dafür entscheiden, mit ihm Zeit zu verbringen. Ich bitte ihn morgens, mit mir gemeinsam durch diesen Tag zu gehen. Ich lerne die Schönheit der Schöpfung. Ich lerne seine Güte erkennen. Ich nehme mir Zeit, ihn um Hilfe zu bitten, wenn ich gemeinsam mit ihm auf dem Weg zur Arbeit bin. Ich erkenne ihn in den Menschen, denen ich begegne. Ich höre seine Stimme, wenn ich etwas lese. Ich bitte um Vergebung für die vielen Dinge, die ich falsch mache. Und am Ende des Tages danke ich ihm, dass er bei mir gewesen ist. Ich kann mich nicht dazu bringen, Gott mehr zu lieben. Aber ich kann ihn besser kennenlernen. Ich kann Zeit mit ihm verbringen. Und weil Gott Liebe ist, wird meine Liebe immer mehr wachsen, je besser ich ihn kennengelernt habe. Liebe ist Begleiterscheinung des Kennenlernens. Ich kann Gott heute lieben und morgen werde ich ihn ein bisschen mehr lieben. So sieht ein Leben aus, das reich vor Gott ist. Die erste Frage war, wo bist du? Gott möchte diese Beziehung mit dir haben. Die zweite Frage begegnet uns beim Brudermord zwischen Kain und Abel. Wo ist dein Bruder? Fragt Gott. Liebe deinen Mitmenschen. Wo ist dein Bruder? Wo ist der, den du am liebsten umbringen würdest? Nein, so denken wir nicht. Wir bringen ja keinen um. Aber wir fallen uns oft so. Wir zeigen die kalte Schulter. Wir reden nicht mehr miteinander. Wir ignorieren uns. Umbringen wollen wir keinen. Was heißt das denn, liebe deine Mitmenschen? Wo ist dein Bruder, fragt Gott. Wo ist dein Mitmensch? Und wenn er den Kain fragt, geht es um den, den der Kain in diesem Augenblick am meisten hasste? Wo ist dein Bruder? Wo sind unsere Mitmenschen? Wie lieben wir diese Menschen? Wenn wir klug sein wollen, wenn wir reich sein wollen, dann geht es darum, dass wir das suchen, was ewigen Bestand hat. Es geht, meistens beschäftigen wir uns aber mit dem Vergänglichen. Mal gucken, ob wir das verstanden haben. Geht mal im Geiste durch eure Wohnung und klebt überall drauf, was vergänglich ist. Macht diesen Zettel an die Türe, an den Fernseher, an das Handy, an den Schrank, an die Kleidung, an den Schmuck, an das Auto. Und dann nimm einen anderen Zettel und schreib ewig drauf. Wo klebst du diesen Zettel drauf? Auf die Bibel, auf deine Familie, auf deine Freunde, deinen Chef, die Kassiererin, die du vielleicht gar nicht kennst, auf die Person, die du am allerwenigsten leiden magst. Und vergiss nicht, dir selbst auch noch einen Zettel an die Stirn zu kleben. Du bist auch ewig. Dinge in unserem Leben sind vergänglich. Es wird der Tag kommen, wo die ganzen Altersversorgepläne, unsere Kontoauszüge bedeutungslos sein werden. Alle Titel, alle Ämter, die unseren Lebenslauf bestimmen, werden niemanden mehr beeindrucken. Abschlussnoten, Aufnahmeprüfungen, Universitätsabschlüsse werden lange vergessen sein. Niemand wird mehr wissen, welche Klamotten in unserem Schrank hängen oder welche Autos in deiner Garage stehen. Wo ist dein Bruder? Das war die zweite Frage. Die letzte Frage ist, wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist die Frage, die der Engel Gottes Hagar stellt. Hagar, das ist die Sklavin von der Sarah, mit der Abraham ein Kind gezeugt hat. Sie ist jetzt schwanger und ist auf der Flucht in der Wüste, weil ihre Herrin, die Sarah, sie rausgeschmissen hat. In der Wüste wartet der Tod auf sie. Und da kommt der Engel Gottes und fragt sie, wo kommst du her und wo willst du hin? Es ist auch wichtig, dass wir nach uns fragen, wo komme ich her und wo will ich hin? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst auch Zeit mit dir verbringen. Gott interessiert sich für dich, ganz persönlich, weil du es wert bist. Gott liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Gott möchte immer mit dir zusammen sein. Wo kommst du her und wo willst du hin? Was heißt es, reich vor Gott zu sein? Ewig, das betrifft meine Beziehung zu Gott. Es betrifft meine Beziehung zu anderen Menschen. Das betrifft mich selbst. Dinge, die aus Liebe getan werden. Und das andere landet irgendwo im Sarg. Besitz. Mein Lebenslauf, mein Körper, mein Geld, meine Vergnügungen, was die anderen Menschen über mich denken, meine Sicherheiten, meine Titel, meine Ämter, meine Macht, meine äußerliche Attraktivität, meine Gesundheit. Alles, was noch übrig bleibt, ist Liebe. Ich möchte uns einladen und auffordern, darüber nachzudenken, wie wir dieses Doppelgebot der Liebe in unserem Alltag umsetzen können. Was ist wichtig? Was ist ewig? Und was ist vergänglich? Amen.